Wir hungern nach Jesus. Das hat eine afrikanische Kirche, zufällig sogar noch eine lutherische Kirche in Äthiopien, vor Jahren schon nach Europa gerufen. Und sie haben geklagt und haben gesagt, wenn wir sagen, wir brauchen Hilfe, dann schickt man uns Traktoren und Medikamente und man vergisst völlig, dass unsere Völker nach Jesus hungern. Leider ist diese Bitte ganz wenig aufgenommen worden bei uns und es ist Gottes Gericht, dass wir hier im Westen schon gar nicht mehr verstehen, wie diese Völker der Welt nach Jesus hungern. Wir im Überfluss, ersticken im Überfluss und gehen zugrunde an seelischer Unterernährung. Und die Menschen um uns herum suchen Zuflucht in Esoterik und in allen Formen von Wahrsagerei und sonstigen abergläubischen Ritualen. Und man nimmt gar nicht mehr zur Kenntnis, dass zurzeit eine Bewegung in der Welt abläuft. Für mein Begreifen hat es das noch nie gegeben, dass sich solche Massen voll Hunger nach Jesus ausstrecken. Und wir sind blind dafür. Und für mich ist das nur eine Bestätigung, dass wir am Ende der letzten bösen Zeit sind, wo Gott noch einmal die Völker der Welt ruft, die bisher nichts gehört haben von Jesus. Und das ist eine Aufgabe für uns, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin auch nicht glücklich, wie sich alle Gemeinden bloß noch drum drehen, ihre Gemeinden möglichst vollkommen zu organisieren und nicht begreifen, dass Weltevangelisation das oberste Ziel ist, das wir haben. Menschen müssen Jesus finden. Und bei uns sind so viele mutlose und verzagte Leute, die bloß noch im Fernsehen drüber diskutieren, wie man möglichst sanft sterben kann und ob man sich sogar selber töten darf und Beihilfe zum Sterben geben kann, weil das Leben sich nicht mehr lohnt, weil sie mit den Schwierigkeiten ihres Lebens nicht mehr fertig werden, voll Arbeit, Sorgen und Problemen erdrückt. Und darum ist das so wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, wie die Völker der Welt uns zeigen, dass all das, was sie haben, Dämonenkult und Ahnenverehrung und Aberglauben, was sie haben, schreckliche Fesseln sind. Der Animismus, der Geisterglaube, ist der schrecklichste Tyrann. Niemand hat die Menschen je so ausgebeutet wie der Geisterglauben. Wie ich das einmal in Papua-Neuguinea von einem einheimischen Kirchenführer gehört habe, der sagt, ihr ahnt das gar nicht, wir im Tamperan-Kult, wir haben alles nur aus Furcht vor der schwarzen Magie gemacht. Es gab nicht eine Sache, die wir aus Freude gemacht haben, aus freier Entscheidung. Ob wir geheiratet haben oder zur Jagd gegangen sind, immer war es die Furcht vor der schwarzen Magie, vor den Teufelsgewalten, bis das Evangelium von Jesus kam. Oder Indianer in Paraguay haben mir erzählt und gesagt, für uns gab es in unserer Religion überhaupt für Gott gar kein anderes Wort als die hässlichsten Wörter. Gott war mit Hölle und Teufel das Gleiche, dass es einen erbarmenden Gott der Liebe gibt. Das wussten wir nicht, bis die ersten Missionare kamen und uns das gesagt haben. Und wir müssen heute wissen, dass gar nicht unsere Missionen aus Europa und Amerika die tragende Kräfte der Mission sind. Das sind oft sehr teure Einrichtungen, was die an Auto und Häuser brauchen und Rentenunterstützung und alles, was brauchen wir auch noch für gewisse Spezialaufgaben. Aber wir haben etwa 100.000 einheimische Missionare, die getragen werden von den Ärmsten der Armen, von den Slum-Gemeinden, die ihr Opfer geben. Viele, die nicht einmal Geld haben, dann bringen sie ihr Jackett oder ein Huhn und opfern das für die Mission, um diese Boten, die sie ausgesandt haben, die kaum eine Vorbereitung haben, die gar nicht wissen, was für eine Kultur sie dort erwartet. Und der Schritt zu diesen Völkern, zu denen die gehen, diese 100.000 nationalen Missionare und Evangelisten, ist wahrscheinlich ein Schritt, der noch weiter ist, als wenn wir hier nach Papua-Neuguinea gehen. Wir können uns noch informieren, welche Kultur uns dort erwartet. Und diese Leute gehen in diese fremde Kultur und haben nur ein Anliegen, Jesus weiterzutragen und Jesus zu bekennen und sein Evangelium weiterzusagen. Um das noch einmal ganz klar zu sagen, seit 15 Jahren geht der Anteil der gläubigen Christen auch in Nordamerika und in Kanada rapide zurück. Wenn wir unsere Vorbilder in Amerika holen, liegen wir falsch. Dort können wir nicht mehr lernen, wie in Deutschland, wo die Schwindsucht längst ausgebrochen ist. Und die Rede vom Gemeindewachstum ist nichts weiter als ein Flop. Da werden noch ein paar Leute umgeschichtet, je nach Attraktionen und Events, die in den Gemeinden angeboten werden. Wir haben einen rapiden Rückgang in den westlichen Ländern, weil bei uns die zentrale Mitte der Evangelisation fehlt. Und deshalb mein erster Punkt, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Ganz tief im Südwesten Äthiopiens sind viele nomadische Völker, sind ungeheure Völker, die Hamach, die leben in der Wüste und was sie an Vitaminen aufnehmen, das schneiden sie die Adern ihrer Kühe auf und trinken das frische Blut, um überhaupt die Vitamine zu kriegen. Wilde, raue Stämme, die Gucci's, die, wie die alle heißen, die Mursi, die noch nackt herumlaufen, die großen Platten in die Lippen hineinlegen. Regierungsbeamte sind noch nie von Äthiopien zu diesen Völkern hinuntergegangen, weil es viel zu gefährlich ist. Die werden ermordet. Und dann waren es die Boten des Evangeliums, die dorthin gegangen sind. Und seit Jahren läuft ein ganz gewaltiger Aufbruch. Wir waren mit unseren Mitarbeitern von christlichen Fachkräften dort beteiligt, wie ich zum ersten Mal zu den Mursi gegangen bin und einen Gottesdienst mit nackten Leuten gehalten habe, wie die Mursi heute noch rumlaufen. Ja, sie sind nicht richtig nackt, jeder hat eine Kalaschnikow rumhängen an der Schnur. Aber wie sie da sitzen, und das sieht so wurstig aus, wenn diese Teller nicht in die Lippen reingelegt sind, einen Hunger nach Jesus, das ist das, was dort aufgebrochen ist. Und dort war es ein Nachbarvolk, die Prodis, die haben grausam den anderen Stamm überfallen, Frauen und Kinder gemordet, während die Männer mit ihren Viehherden unterwegs waren. 1500 sind umgekommen und dieser Stamm, da waren schon Christen. Und dann haben sie, was machen wir denn? Wir sind bedroht von dem Nachbarstamm, von diesen Kalaschnikows, die tragen. Das sind also Stämme ähnlich wie die südsudanesischen Stämme. Und dann sind sie jeden Abend zusammengekommen in ihren Hütten, wo sie dann ihre Gottesdienste hielten, haben gebetet. Und am Abend, ja, kommt der Bote von den Prodis, schickt uns auch diese Boten, die den Frieden predigen. Und dann schicken sie die ersten fünf hinüber. Und dann kommt es zur Gemeindegründung und dann kommt es zu Bekehrungen. Und da war ein Missionar aus Australien, McLellan, der hat lang dort gearbeitet unter diesem Stamm. Aber als ein äthiopischer Übersetzer ums Leben kam, hat er es abgebrochen. Das ist ja gar kein Wert, dort weiterzumachen. Dann ist er wieder zurück und hat gesagt, ich möchte das sehen, ist das wirklich aufgebrochen? Und er kommt hin und sitzt in einer Hütte und dann kommt ein Prodi rein und sagt, guckt ihn an und sagt, du warst vor 30 Jahren hier bei uns. Und dein Wort hat mich getroffen. Und ich wollte mich bekennen und ich habe keinen Mut gehabt. Heute möchte ich mein Leben Jesus geben. Und das ist ein Schrei dieser Völker, die gefangen sind in dieser Wahrsagerei, in Aberglauben, in diesem Animismus und sie sehnen nach dem Leben, nach diesem neuen Leben, das aufgebrochen ist und die sofort, und das ist das Wunderbare, anfangen nach wenigen Monaten Evangelisationsboten in die Nachbarstämme auszusenden. Dort ist es passiert, dass der Bruder Samuel, der die ganzen Evangelisationseinsätze in diesen Völkern koordiniert, mit drei Evangelisten unterwegs waren, wollte sie an ihren Einsatzort bringen. Das sind ja ganz unerreichte Gebiete. Und dann klopft, wo dazwischen übernachten, die sagen, du, der Abel ist umgebracht worden. Der Evangelist, der hier war. Und dann sind sie ins Grab. Da hat er gefragt, seid ihr bereit, euch trotzdem senden zu lassen? Und dann hat er sie dort noch einmal eingesegnet, im offenen Grab des Evangelisten. Denn die Siege Jesu werden über den Gräbern ihrer Streite errungen. Es ist immer ein Kampf mit den Mächten der Hölle. Und ich möchte euch auch für euer Evangelisationsteam sagen, bei uns ist es nicht leichter, bloß dass wir nicht mehr vom Kampf reden, das ist unsere Torheit. Menschen zu Jesus zu führen, da ist Großalarm in der Hölle. Und da braucht es ganze Konzentration und Hingabe, dass wir sagen, ja, wir wollen von Jesus Zeugnis geben. Ich bin so traurig, dass wir hier immer wieder sagen, wir wollen von Gott reden. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Mein Bruder Rolf hat es ja noch einmal, auch es war ihm wichtig in den letzten Tagen seines Lebens, Gott ist ein Gattungsname. Die Hindus haben 300 Millionen Götter. Sie suchen im Nebel und wissen nicht, was sie wollen. Ein anderes Beispiel. Als die Nazi-Größen in Nürnberg hingerichtet wurden, hat ein Pastor Gierke dort Dienst getan. Einige der Nazi-Größen haben sich ja noch bekehrt und Buße getan. Aber der Alfred Rosenberg, schreibt der Pastor Gerke, erzählt das, das war ja der, der den ganzen Mythos des Dritten Reiches, die ganze schreckliche Ideologie geschaffen hat, der Judenvernichtung und alles, was dazugehört. Da hat zum Pastor Gerke gesagt, ich will von Ihnen nichts wissen, aber bloß, dass Sie wissen, ich glaube auch an einen Gott. Wenn das Nazi-Größen sagen können mit so einer scheußlichen Ideologie, dann müssen wir sagen, wir glauben nicht bloß an einen Gott oder wie Lieschen Müller an einen Feld-, Wald- und Wiesengott, sondern der Gott, der sich offenbart hat, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, der auferstanden ist. Und interessanterweise, die Menschen in der Welt wollen wissen, von welchem Gott reden wir denn? Und da sagen wir, Jesus, er hat sich geoffenbart. Und die meisten Menschen wissen, wen wir mit Jesus meinen, weil sie ihm schon begegnet sind. Und wir glauben nicht an ein Schicksal, das uns bestimmt, sondern dass Jesus unser Leben wenden kann. Ich wohne in Stuttgart, ganz in der Nähe vom Kurpark, 300 Meter, wo Gottlieb Daimler den ersten Motor, Benzinmotor entwickelt hat. Das ist toll, was Menschen können mit ihrem Verstand. Was die ganze Welt mit ihrem genialen Verstand, mit allen Nobelpreisträgern, noch nie hat ein Mensch die Schranke zu Gott überwinden können, weil der Himmel verriegelt ist. Mit keiner noch so großen intelligenten Kraft kann ich zu Gott aufsteigen. Es hat noch kein Mensch durch seine religiösen Übungen geschafft, keiner durch Träume und Fantasien. Aber Jesus ist zu uns gekommen, das Wort wurde Fleisch. Und darum müssen wir den Menschen das sagen. Das ist die herrliche Christusbotschaft, das Wunder, das wir haben. Und was wir sagen müssen, wenn wir von Jesus reden, es geht um eine totale Bekehrung, um eine Hingabe mit Haut und Haar, ein Lossagen. Ich will mich lossagen von allen anderen Mächten. Ich will allein Jesus dienen. Er muss Herr meines Lebens sein. Anders kann ich die Freude nicht erkennen. Und wo Jesus mein Herr ist, Zinzendorf hat so schön gesagt, wird es alle Tage herrlicher. Herr, herrlicher. Dann erst können Sie die Randbezirke meines Lebens ordnen. Dann kommt mein ganzer Charakter wieder unter die Herrschaft von Christus. Dann werden meine Gedanken geordnet. Dann wird mein Leben neu. Dann wächst die Liebe. Dann kann ich die Hingabe haben. Dann kann ich mich einsetzen von dieser Mitte her. Und das muss man einmal sagen. Welche Veränderungen durch die Predigt des Evangeliums geschehen sind. Ganz oben im Nordosten Indiens, das wissen die meisten, ich muss sie auf dem Atlas mal studieren, gibt es 10 indische Provinzen hinter Bangladesch. Nochmal, die sind nur durch einen ganz schmalen Korridor erreichbar. Das ist Nagaland. Da ist wieder kein Regierungsbeamter hingegangen, das waren Kopfjäger. Die haben die gedörrten Köpfe an ihren Gürtel getragen als Triumph, wie viele Menschen sie erschlagen haben. Waren sie stolz? 6, 8, 10. Und da ging ein Dr. Clark hinauf, ein amerikanischer Missionar. Und wenn wir heute hinkommen, ist es ganz schwierig, dorthin zu reisen. 100% baptistische Christen. Die sagen, wir schließen unsere Türen nicht ab. Dieses Volk, das den größten Anteil der Evangelisten in Indien stellt, weil ihre Leben verwandelt wurden. Niemand kann das sündige Leben eines Menschen verwandeln, nur Jesus. Das ist die größte Kraft, wenn der Geist Gottes in einen Menschen kommt. Neugeboren ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Oder in Borneo bei den Lompawan, Menschen bei den Dayaks. Die waren so träge, die haben gesoffen, die haben nicht mehr gearbeitet, das war ein untergehender Stamm. Und als das Evangelium hinkam, sind die Leute wach geworden, da sind die Familien geheilt worden, da hat man wieder einen Bezug zur Arbeit gehabt, da war man treusorgend, da ist das Volk genesen. Es war gut, dass Bruder Becker das vorher erwähnt hat, dass Sünde der Leute Verderben ist. Unser Volk geht an der Sünde kaputt und das Evangelium kann es heilen. Aber das ist unsere wunderbare Erkenntnis, dass unser Leben geheilt wird. Und wir bringen mit Jesus das größte Erneuerungspotenzial in die Welt. Das war der erste Punkt. Es geht um Jesus. Das zweite, der Schrei und die Sehnsucht nach Erlösung. Ich habe einen bekannten Missionar gehabt, der war lebenslang als Arzttechniker in Bhutan, Himalaya-Staat. Bhutan war das verschlossenste Land der Welt. Bis heute ist in Bhutan jede Mission verboten. Das Land des Drachen nennen sie sich stolz. Buddhisten. Der Dr. Riedel, mit dem ich so verbunden war, der hat immer ein wenig über mich gespottet, weil ich gesagt habe, Bruder Riedel, es gibt eine Jesusgemeinde, auch in Bhutan. Sagt er, du spinnst, das gibt es nicht. Heute wissen wir, dass 10.000 Jesusleute dort leben, alle im Untergrund. Weil die indischen Evangelisten sind seit Jahrzehnten eingesickert ins Land und haben dieses herrliche Evangelium weitergetragen. Und das musst du wissen, wo du von Jesus Zeugnis gibst, das bleibt nicht umsonst, dass das Samenkorn, das aufgeht in den Herzen der Menschen. Und ich war neulich überwältigt, wie mein Nachfolger Ulrich Weinhold schreibt in unserem Blatt, dass wir mithelfen durften, das Büro der Studentenmission in Bhutan zu finanzieren, obwohl Mission noch verboten ist. Jesus ist doch viel größer als die Hindernisse dieser Welt. Und er überwindet das. Das ist mir eine Ermutigung auch für dich, wo du immer meinst, ich sehe keinen Erfolg. Wir brauchen keinen Erfolg sehen. Wir wissen, dass die Sache von Jesus nicht vergeblich ist. So schließt das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Wisst, dass eure Sache, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und wenn du nichts siehst, es ist nicht vergeblich. Es wird die Frucht aufgehen. Ganz ähnlich war es in Nepal. Nepal ist ein hinduistischer Staat, also wieder mit diesen 300 Millionen Götter in Indien. Das ist eigentlich im Grunde ein Geisterglauben, oft mit ganz schrecklichen sexuellen Gebundenheiten, was im Hinduismus abläuft, mit der schrecklichen Teilung, die hohen Menschen in dem Brahmanenstamm und unten die Kastenlosen, die nichts wert sind, die ausgestoßen sind, die überhaupt nie zu Gott vordringen können. Wisst ihr das? Die haben gar keine Chance, im Hinduismus nie eine Chance. Wenn nicht die Evangelisten kommen und in den Slums diesen 300 Millionen Kassenlosen sagen, Jesus liebt euch. Wir haben es erlebt bei einer kirchlichen Hilfsorganisation in Deutschland, die Sie alle kennen. Die haben uns angeklagt. Warum unterstützt ihr Evangelisation in den indischen Slums? Das gibt doch nur Religionsunruhen. Und wir müssen ihnen sagen, noch nie hat ein Kassenloser einen Stein geworfen auf einen christlichen Evangelisten. Weil doch die sonst gar nie von Gott hören können. Im Hinduismus sind sie doch ausgeschlossen. Sie können gar nie hochsteigen. Wie sollen sie denn die Leiter erklimmen können? Und ihnen muss man sagen, Jesus ist für euch gestorben. Und die Tür zum Himmel ist für euch offen. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen Brahmanen und all den anderen Kasten. Sondern Jesus sucht euch und Jesus liebt euch. Dass wir so blind sein können und das gar nicht mehr wissen, die Sehnsucht nach Erlösung. Und in Nepal, dort in diesem Staat, war es verboten bis 1959. Dann bis heute ist Mission in Nepal völlig verboten. Es war nicht einmal erlaubt, dass Christen in Nepal wohnen, von der Verfassung her. Und dann gab es seit 1959 einige mutige Nepalis, die sind zurück in ihr Heimatland, gläubige Christen. Sie sind gleich ins Gefängnis gewandert. Hunderte waren oft im Gefängnis. Ich weiß noch, vor 15 Jahren durfte man hier nichts erwähnen über Nepal und die Christen. Wissen Sie, wie viele Leute dort gibt? Bekehrte Jesus-Leute, 1 Million. In Nepal, in diesem Himalaya-Staat. Weil das Evangelium so stark ist, dass alle Hindernisse der Welt das nicht aufhalten können. Das ist gewaltig. Die Zahl mit dem Leiden. Man kann das Evangelium in dieser Welt nur leidend verkündigen. Und die Gemeinde wächst nur, wo sie leidet. Wo gleichzeitig der Ernst auch da ist, der Botschaft des Evangeliums. Und das Wichtigste, die größte Zahl derer, die zu Jesus finden, ist immer durch persönliche Evangelisation. Wenn ich Sie fragen würde, hier, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Ich behaupte, 90% sind durch die persönliche Evangelisation, durch das Zeugnis eines Mitmenschen, der Sie mitgenommen hat. Deshalb ist trotzdem die Evangelisationsveranstaltung genauso wichtig. Weil wir da erst angeleitet werden, weil da oft erst der Punkt noch einmal kommt, aber beides gehört zusammen. Und das wissen wir, dass diese Gespräche, diese eindeutigen Gespräche, solch eine große Wichtigkeit haben. Um das noch kurz zu erklären, wie das war, schon vor 150 Jahren war die Tochter des Königspriesters in Kathmandu in Nepal durch den Tod ihres Mannes unter diese große Schuld gekommen im Hinduismus. Es war ein junges Mädchen, die werden ja als Kinder verheiratet im Hinduismus. Wenn der Mann stirbt, ist die Witwe schuld. Das, was im Hinduismus damals üblich war, die Witwenverbrennung, die ist dort nicht erfolgt, weil der Vater, der Königspriester, das noch verhindert hat. Und sie ist bis zum 32. Lebensjahr durch alle Heiligtümer gewandert, in Indien und in Nepal, und hat gesucht, wo sie ihre Schuld sühnen kann. Sie hat sich in die Sonne gesetzt, sie hat sich in das Feuer gesetzt, um zu leiden, um irgendwie die Schuld zu tragen. Und dann hat sie bei einem indischen Schulkind ein paar zerfetzte Seiten des Neuen Testaments gefunden, ist dann Jesus gläubiger geworden. Sie hat ihren Bruder noch zu Jesus geführt und dann hat sie die Spur wieder verloren. Das ist eine Geschichte, die sie in Nepal immer erzählen. die Sehnsucht nach Erlösung. Und in allen Religionen der Welt gibt es keine Lösung der Schuldfrage. Was mich so erschüttert, dass wir so wenig über Sünde und Schuld reden. Ich war Bruder Becker so dankbar für dieses Bekenntnis. Die Kernfrage aller Menschen auf der Welt. Ich habe Ihnen erzählt, bei den Abenden drüben, wer dabei war in Chemnitz, wie der Spiegel diese Nummer gehabt hat vor einem Jahr, der Triumph der Sünde. Dass die Sünde noch nie so gewütet hat in unserem Volk. Und der Matthäus 6 sagt dann dieser Journalist, aber auch in den Kirchen redet man nicht mehr über Sünde. Die größte Last, je mehr wir sagen, ich bin ein guter Mensch, verdecken wir doch das, was uns im Gewissen belastet. Und jeder weiß, ich werde täglich vielfach schuldig. Und in allen Religionen gibt es keinen Ausweg. Im Hinduismus diese Waschungen im Ganges können doch Schuld nicht sühnen. Und vor allem im Islam nicht. Ihre türkischen Nachbarn, wie können Sie denn das sagen? Natürlich, Sie können es nur, indem Sie von sich sagen. Sie wissen, ich bin kein guter Mensch. Ich bin täglich vielfach in großer Schuld. Ich habe viele Versäumnisse, meinen Kindern und meiner Frau. Aber ich bin froh, dass Jesus meine Schuld gebüßt hat. Sie können kein Mensch sagen, du bist ein Sünder, es geht nie gut, aber sagen Sie es von sich. Und dieses Bekenntnis fällt auf ganz große offene Ohren bei uns, weil das die Botschaft ist, wo sie in die Herzen der Menschen hineindringen können und dass Jesus Befreiung gibt, Vergebung der Schuld, ausgelöscht, vergeben, das ist so wunderbar. Die dritte Frage, die ich sagen will, warum das so wichtig ist, dass die Welt nach Jesus hungert, alle Menschen dieser Welt haben schreckliche Enttäuschungen hinter sich, schreckliche Enttäuschungen. Und in unserem Land, wissen Sie, warum die Kirchen so leer sind? Das können Sie bei jedem fragen, sogar vielleicht so bei sich selber. Die Leute sind auch in ihrem Vertrauen zu den christlichen Organisationen gebrochen, zu den Amtsträgern. Die Leute haben schlechte Erfahrungen mit Religionslehren, Pfarrer gemacht, mit der Kirche, wollen nichts mehr hören. Ein Missionar in Frankreich hat eine interessante Untersuchung gemacht und er gesagt, das ist wirklich wahr, niemand ist erreichbar. In Frankreich hat ja nur jeder 12. Haushalt eine Bibel. In Frankreich. So wenig evangelisiert, in Belgien ist noch schlimmer. Die am wenigsten evangelisierten Länder findet man heute in Europa. Aber der hat Untersuchungen gemacht und hat Leute gefragt, würden Sie Jesus vertrauen? Sagen sie, ja, Jesus würde ich vertrauen. Selbst ganz gottlose Leute. Und wir müssen dies nützen, weil Jesus für die Menschen noch etwas ist, wo sie wissen, der war voller Liebe, der hat sich der Menschen angenommen, dessen Wort ist wahr und gewiss. Und deshalb ist so ganz groß, dass wir eindeutig in unserem Zeugnis von Jesus reden sollen. Mich hat es immer wieder beeindruckt, wo ich hinkam. Mal in Burma Inlandmission, da waren ein paar Männer, das sind Burma in der Militärregierung, die ganz antichristlich ist und auch sehr unfrei, sehr marxistische Verhältnisse. Und die haben dann in Myanmar Inlandmission gemacht. Und da erzählen sie, wir waren buddhistische Mönche. Das gibt es doch nicht. Ihr war buddhistische Mönche mit einem gelben Kutten rumgezogen auf den Straßen. Ja, Buddhismus ist toll, der hat große Weisheiten und so. Ja, warum seid ihr Christen geworden? Haben euch die Gottesdienste interessiert? Nee, überhaupt nicht. Waren die Christen eindrucksvoll? Ja, gar nicht. Ja, was hat euch denn gezogen? Und dann sagen sie, als wir das erste Mal von Jesus hörten, da ist etwas aufgebrochen, ein Durst in uns, ein Hunger. Und wir mussten immer mehr hören, bis wir endlich ein neues Testament in der Hand hatten. Ganz ähnlich erzählten das mir chinesische Professoren an der Universität. Die sagen, wir waren so enttäuscht vom Kommunismus, als das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war. Wir waren so begeisterte Kommunisten. Und da wissen Sie, all die Leute sind doch enttäuscht von den Ideologien dieser Welt. Da wird man doch betrogen. Die Hoffnungen werden enttäuscht. Kommunismus war noch so eine Zukunftshoffnung, Marxismus, Maoismus und dann betrogen und dann Jesus lebt. Und das ist ja so gewaltig in China, was dort aufgebrochen ist. Besorgen Sie sich diese zwei DVDs, das Kreuz Christen in China. Sie können es im Internet auch anklicken, das Kreuz Christen in China, da können Sie es angucken, in Kurzform gleich durch. Zweite Version, die zweite Folge, wie die Leute 23 Jahre im Straflager waren und erzählen unter Tränen, wir sind der Herrlichkeit von Jesus begegnet wie noch nie im Leben, in der größten Verfolgung. Das ist die Kraft, dass Christus sich offenbart denen, die nach ihm suchen. Und darum wachsen die Gemeinden. Und in China spielt das einfach keine Rolle, welche Religion sind das, der Hunger nach Jesus. Das sind Bibelchristen, das sind Leute, Jesus-Leute, sage ich dafür. Einfach, da hungern sie. Wir sind ja mit unserer größten Gruppe mit über 10 Leuten in Yenji, das ist in der nordkoreanischen Grenze, seit über 10 Jahren an einer Universität. Und es darf kein Wort dort gepredigt werden, gar nichts. Der Geheimdienst sitzt neben dem Rektor, aber 160 Professoren sind wiedergeborene Christen dort. Aus allen Teilen der Welt, auch unsere Leute sind dabei, dürfen nicht reden. Aber 80% der Studenten bekehren sich. Es gibt's. Man kann darüber nicht schreiben, aber es ist eine Wirklichkeit. In China, überall. Und darum dieser wahnsinnige Aufruhr, nachdem Mao alle Kirchen geschlossen hat, alle Bibeln, die er finden konnte, mit seinen roten Garten zerstören. Und da kommt so eine nette Szene drin, wo da einer erzählt in dieser DVD, das Kreuz, die im ERF neulich wieder gezeigt wurde, im Fernsehen. Und er sagt, ich war bei den Roten Garten und wir sind mit 10.000 Studenten losgezogen, der Mauer, um die Kirchen zu zertrümmern. Und wir haben einen alten Prediger gefunden und den haben wir zu Tode gequält, weil es uns geärgert hat, dass da Christen sind. Und er hat aufgeblickt und gesagt, Herr, öffne ihnen die Augen. Und sagt, das war auf dem Höhepunkt des Maoismus. Ein Jahr später, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist das Entscheidende, das müssen wir wieder hören, wenn wir nicht völlig besetzt sind vom Materialismus unseres westlichen Wesens, sondern wir wissen, es geht doch um eine viel tiefere Sehnsucht unserer Lebenserfüllung, die wir brauchen. Wem kann man absolut vertrauen? In Kuba. In Kuba, der alte Steinzeitkommunismus von Fidel Castro, ein Aufbruch ohnegleichen, die Gemeinden quellen überall über junge Leute, die Prediger, alle so knapp 30 Jahre. Fast niemand hat eine Bibelschule besucht und uns hat ein Mann begleitet, der sprach so gut Englisch, spricht kein Spanisch und das war dann wunderbar, hat mit seinem Englisch uns gewöhnt, aber hast du dein Englisch denn gelernt? Und sagt, ach, ich war Touristenguide. Jetzt muss man wissen, in Kuba sind die Läden übervoll, aber man muss mit ausländischen Devisen zahlen. Das ist wie bei Ihnen den HO-Läden früher in der DDR. HO, ausländische Währung. Der Einheimische hat nur Peso, der kauft auf Lebensmittelkarten im Hinterhof. Da gibt es nur noch ganz wenig, 2 Eier im Monat und so weiter. Ein normaler Kubaner verdient zwischen 9 und 15 Euro umgerechnet in Peso. Er kann aber diese Peso nicht in Dollar oder Euro umwechseln, damit er in den Läden einkaufen kann. Das kann nur der Tourist. Der Tourist sieht das, ist begeistert, es gibt doch alles. Und dieser Mann war Touristenguide und hat ganz viel Trinkgeld in Dollar und Euro bekommen. Und dann geht er zu seinem Chef und sagt, 33 Jahre alt, ich möchte aufhören mit meinem Job. Sagt, was passt dir das nicht mehr? Ist doch der ideale Job. Sagt er, ich möchte Prediger werden. Sag, was spinnst du? Und dann habe ich ihn gefragt, hast du es bereut? Und dann sagt er, nicht eine Minute. Der kleinste Gehalt, aber mit der größten Botschaft in Kuba. Und wie wir dort waren im Raum Guantanamo bei den Baptistengemeinden, schrieb mir nachher der Kirchenpräsident nach 4 Monaten, 20.000 Leute haben sich für Jesus entschieden, obwohl sie gar nicht öffentlich evangelisieren dürfen. Sie machen das ganz klein unter der Hand. 90% ihrer Gemeinden sind nicht registriert. Das heißt, die Polizei kann jederzeit die Kirche, das sind besser Hütten, abbrechen. Aber sie machen weiter fröhlich und sind Jesuszeugen ihrem Volk. Und deshalb ist so wichtig, dass wir das erkennen, was in unseren Zeiten nötig ist und was wir erkennen müssen. Und noch das Nächste, wie erkennen denn die Leute Jesus? Das sind nicht die Wundererfahrungen, die wir immer wieder suchen. Wundererfahrungen, das wissen Sie aus Ihrem Leben, die tragen nicht sehr weit. Sie können die tollsten Wunder mit Jesus erleben. In der nächsten Anfechtung trägt das schon immer durch. Das ist eine neue Situation. Sondern das Wort Gottes ist das größte Evangelisationsmittel dieser Welt. Das Wort Gottes ist mächtig und kräftig und dringt durch und schafft Glauben und wirkt Glauben. Das ist das Wunderbare, wo das Wort ausgestreut wird. Sein Wort ist wahr und trüget nicht. Als die Wende war in Zentralrussland, hat mich besonders interessiert, Samuel Zwemer, der größte Moslem-Missionar aller Zeiten. Man hat ihn früher die Dampfmaschine in Kniggebockers genannt. Das war damals die Zeit in den 20er Jahren. Der hat diese Gemeinden am Golf gegründet und in Ägypten und so weiter. Das sind ja große Dinge geschehen im Libanon unter dieser Moslem-Mission. Er hat immer gesagt, die letzte Aufgabe der Weltmission wird Zentralrussland sein. Zentralasien, das ist nie erreicht worden vom Evangelium. Das Zarenreich hat sich nicht dafür interessiert, der Kommunismus ist recht nicht dafür interessiert und dann kam die Wende. Und da waren es ein paar clevere Russlanddeutsche, die sind dort geblieben. Heinrich Voth und Franz Thiessen, der eine in Kirgisien, einzelne Leute. Ich sage, jetzt kommt die Stunde der Evangelisation. Und dann sind sie bei uns vorbeigekommen und haben gesagt, wir brauchen Neue Testamente und Johannesevangelien in Kirgisisch und in Kasachisch. 10.000, spinnt. Das benutzen doch die Kirgisen nur zum Anzünden ihrer Öfen. Papier, sagt er, kein Kirgise wird ein heiliges Buch verbrennen. Das sind Muslime. Da habe ich gefragt, ihr habt doch schon eine Gemeinde. Da sagt er, drei haben wir. Und ein paar Jahre später hat er mich eingeladen zur Predigerkonferenz nach Almaty. 450 einheimische Prediger, Kirgisen, Kasachen waren da. Wir haben kniend gebetet. Sie müssen wissen, vor der Wende gab es überhaupt keine Kirgisen und Kasachen. Naturelle Einheimische, die wirklich so aufgewachsen waren, die Christen waren. Und jetzt waren sie da, Usbeken. Inzwischen ist eine große Verfolgung dort losgegangen. Die hat damals schon angefangen und die sagten, wir machen weiter. Und die kämpfen weiter dort, beten sie doch für diese Stimme. Und das sind die einheimischen Evangelisten, die diese große Sache machen. Und nur durchs Weitergeben des Evangeliums, denn der Glaube kommt nur aus dem Wort Gottes. Anders ist noch nie einer zum Glauben gekommen. Und das, was ich schon vorher in meiner Ansprache sagen durfte, in der ganzen Welt war es immer nur diese Bibel. Wir brauchen keine andere Bibel. Diese Bibel, die auch zu den Indianern, zu Menschen aller Kulturen gesprochen hat, ob das vor 1800 Jahren war, ob das im Mittelalter war, es war immer dieses Wort Gottes, das mächtig war, Menschen zu Jesus zu führen und ihr Leben zu revolutionieren. Und sie dürfen diesen Dienst tun und ein Zeuge des Evangeliums sein mit diesem Wort, dass bei dieses Wort wahr ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das steht dann dort in dem 5. Buch Mose, das sie damals gefunden haben bei Josia wieder im Tempel, wo es dann drin ist und wo es keinen Trip in den Himmel machen. Es ist dir nahe in deinem Munde, ist das gepredigte Wort, das, was du hören kannst, dieses Wort ist das Wort, wo du das Heil findest und wo Gott sich finden lässt. Wähle das Leben. Und du hast das Leben angeboten in der Entscheidung, der Hingabe deines Lebens, wo du zum Gehorsam zu Gott kommst. Es ist dir ganz nah in deinem Munde. Und wenn du Gottes Wort nimmst, hörst, das Leben ist erschienen. Und das wissen wir, dass das Jesus noch einmal bekräftigt hat. Das Leben liegt in ihm. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Es gibt keinen anderen Weg als Jesus allein. Das ist das Allerwichtigste. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus, der gute Hirte, im Originalton. Und noch ein letztes. Gibt es noch eine Hoffnung für die Welt? Wenn Sie wieder zurückgehen in Ihre Kirchengemeinde, dann sind Sie mit angesteckt. Wir wollen die Welt verändern. Wir wollen die Welt reparieren und erneuern. Ich wollte auch so gerne. Aber wir werden wissen, dass wir in den letzten Tagen leben. Das schreckliche Attentat heute in Tel Aviv erschüttert uns auch wieder, wohin der Nahostkonflikt läuft, die Atombombe im Iran, die immer stärker kommt. Wir leben in der großen Bedrängnis, der Israel entgegengeht. Alles, wie es der Herr uns verheißen hat. Und das Schlimmste in dieser Welt sind die Menschengötter. Die Menschengötter haben Sie im Kommunismus erlebt und die hat Deutschland im Hitlerreich erlebt. Menschengötter, die sich an die Stelle Gottes setzen. Da ist einiges in der Bibel schon sichtbar, wenn vom Antichristen die Rede ist. Die Antichristusse. Die soziale Gerechtigkeit versprechen und Frieden der Welt versprechen und doch Christus hassen, den einzigen Friedefürsten dieser Welt, den Gott gesandt hat. Und darum werden Sie wissen, wir werden diese Welt nicht mehr zu einer christlichen Welt machen. Es gibt so amerikanische christliche Hoffnungen, das sind Irrläufer. Aber was wir können, wir haben die Verheißung, dass wir hier und da das Reich Gottes ausbreiten dürfen. Das ist wunderbar, wenn uns das gelingt, so wie es geschehen ist in China und in vielen Missionsländern, dass die Gemeinde von Jesus wächst, auch wenn wir die Welt nicht vor ihrer endgültigen Untergang retten können und nicht vor dem Gericht. Aber dass wir noch in dieser Zeit die Verheißungen von Jesus haben. Und da ist eigentlich erschütternd, dass wir heute in unseren christlichen Kirchen allein auf die Sozialarbeit setzen. Ich will Ihnen ein paar Zahlen setzen, auch von unserem Deutschland her. Deutschland hat allein 450.000 Mitarbeiter in der Tarifbezahlung der Diakonie. 450.000 Menschen, die alle bezahlt sind für Sozialarbeit. Wer evangelisiert von denen? Wo ist einer, der den Sterbenden Trost gibt? Da geschieht vielleicht Coaching, da geschieht vielleicht Psychologie, das mag auch alles seinen Platz haben. Aber wenn dort Jesus nicht auch verkündigt wird, ist es schlimm. Wir haben 27.000 diakonische Einrichtungen in Deutschland. Etwa die Hälfte aller Einrichtungen für Behinderte werden von evangelischen Christen verantwortet. Ein Fünftel aller Altenheime und Kindergärten, 40% aller Krankenhausbetten. Über 1 Million Ehrenamtliche. Und wer evangelisiert? Ich danke euch vom Evangelisationsteam. Darum müssen wir das stützen, weil das Verhältnis nicht mehr stimmt. Das kippt raus. Selbst bei ProChrist hat man gesagt, ja, die Hälfte der Opfer müssen wir für Sozialarbeit geben. Nein, wir müssen einseitig für Evangelisation geben. Wer das einmal begriffen hat, denn viele andere, auch die vielen Freidenker, die sind alle für die Sozialarbeit offen. Die machen das auch gut. Auch die ganzen Heiden unserer Zeit. Wir müssen helfen, dass das Evangelium von Jesus nicht zu kurz kommt. Wir sind doch nicht gegen Sozialarbeit. Aber der Sozialarbeit fehlt das Allerbeste, wenn nicht von Jesus gesprochen wird. Und wenn die Kinder im Kindergarten nichts von Jesus hören, ist das ein ganz furchtbarer Schaden. Und wenn in den Krankenhäusern keine Seelsorger mehr da sind, dann ist das ganz furchtbar schwer. Und dann leiden wir mit darunter, wenn der Weg zum Himmel breit und bequem gemacht wird in der Verkündigung unserer Kirchen. Wenn nicht mehr davon gesprochen wird, dass Sünde gestraft wird und dass man mit der Sünde untergeht und dass Bekehrung nötig ist, dann leiden wir mit, weil der Kirche das Wichtigste fehlt, was ihr Jesus aufgetragen hat. Wenn man nicht mehr davon spricht, dass Menschen verloren gehen, dass es eine Verdammnis gibt. Ich habe es in den frömmsten Kreisen erlebt, dass die Leute immer wieder sagen, aber vielleicht werden doch alle selig. Dann sagt, guck es mal genau an, es gibt kaum eine Seite in der Bibel, wo nicht drin ist, dass man verloren gehen kann. Und wie das Jesus in all seinen Gleichnissen gesagt hat, von dem Unkraut, das verbrannt wird und von den faulen Fischen, die ausgesondert werden und von dem Mann, der kein hochzeitlich Kleid anhat und zwei werden liegen auf einem Bett, einer wird angenommen, einer wird verworfen. Wie das kommt beim reichen Mann und armen Lazarus, dass man verloren gehen kann. Und darum treibt uns dies, dass wir Menschen das schuldig sind, das Evangelium von Jesus zu sagen. Und das Wunderbare, dass das in unserer Welt heute läuft und eine große Bewegung ist, das soll uns ermutigen und das soll uns erquicken, dass wir das erleben und auch um uns her erleben. Dazu sendet uns der Herr, dass es Erregung gibt und Widerstand und Spott und Verachtung, das soll uns nicht wehtun. Wir haben den Auftrag unseres Herrn, es ist uns anbefohlen, wir müssen es tun, das Evangelium predigen. Wir wollen es weitersagen. Das Letzte, was ich erzählen will, in der äußeren Mongolei, Besuch eines buddhistischen Tempels. Ich kenne ja auch die religiöse Welt viel zu wenig. Und da waren lauter so Zeichnungen aufgehängt. Ich frage meine Begleiterin, eine Buddhistin, was ist denn das? Und dann klärt sie mich auf, dass im tibetanischen Buddhismus die Menschen wissen, dass es eine heiße und kalte Hölle gibt. Sie haben recht gehört. Das ist der Buddhismus, wo der Dalai Lama angehört. Der Dalai Lama, der sieht immer aus wie so ein lieber Patenonkel, der ist immer so lieb grinst. Die erwarten die kalte und die heiße Hölle. Und jetzt gucken Sie die Bilder mal in den Tempeln. Ich sage, das ist ja furchtbar, wo die Menschen in Töpfen schmoren und wie leiden. Und dann sage ich zu dieser Buddhistin, das gibt's doch nicht. Wissen diese Menschen nicht, dass Jesus Christus eine Erlösung gebracht hat? Dann dreht sie sich um und sagt zu mir, schicken Sie doch Missionare. Jeder Missionar erhält in der äußeren Mongolei eine Aufenthaltsgenehmigung und darf überall predigen. Wer lässt sich senden? Aber noch viel schlimmer ist in unserem Volk. Diese Menschen haben überhaupt keine Hoffnung mehr. Seien Sie ein Zeuge Jesu, wo Sie sind. Das ist die schlimmste Not, wenn Sie das versäumen, ein Zeuge für Jesus zu sein und dieses herrliche Evangelium, das Jesus Ihnen erschlossen hat, etwas Schäbigeres, Schuftigeres kann es gar nicht geben, dass man es für sich verbraucht und dem anderen vorenthält. Dazu hat uns Jesus gesandt, dass wir seine Zeugen sein sollen.